Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke befasse ich mich mit einigen neuen Erkenntnissen, die sich auf das menschliche Alter, aber nicht etwa irgendein Alter, sondern ein eher hohes Alter beziehen. Also in der heutigen Terminologie vielleicht auf Senioren und Seniorinnen. Und an manchen Stellen werden wir auch auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam gemacht, der in Diskussionen nicht selten unter den Tisch gerät. Den Unterschied nämlich zwischen statistischen Feststellungen und kausalen Zusammenhängen. Die erste Meldung betrifft die wegen des Klimawandels immer häufiger auftretenden Hitzephasen auch in unserer Region. Der Mensch ist für Umgebungstemperaturen von mehr als 37 Grad Celsius einfach nicht gemacht. Ist es schwül, ist also die Luftfeuchtigkeit hoch, ist der Organismus aller Altersgruppen auch schon bei 32 oder 33 Grad Celsius ziemlich schnell überfordert. Unsere Schweißdrüsen halten unsere Körpertemperatur zwar möglichst lange konstant, indem sie die Verdunstung des Schweißes ermöglichen, wodurch dem Körper Wärme entzogen wird. Mit dem Schweiß verliert der Körper aber nicht nur einfach Wasser, sondern wichtige Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Werden diese nicht ersetzt, können Herzrhythmusstörungen, eine eingeschränkte Nierenfunktion oder Entzündungen von Magen und Darm die Folge sein. Diese Gefahr droht natürlich bei allen Altersgruppen. Warum ist aber die Situation insbesondere für ältere Menschen eine noch größere Gefahr? Nun, bei ihnen ist die Herzleistung oftmals bereits eingeschränkt. Je nach Ausmaß dieser Herzinsuffizienz kann eine Hitzewelle dann sehr viel eher tödlich enden. Und ältere Menschen haben sehr viel häufiger Vorerkrankungen, die ihrerseits die Hitzeausgleichsfähigkeit des Körpers hemmen. Es kommt hinzu, dass im Alter die körpereigene Temperaturregulation vermindert ist und das Durstgefühl oft gestört ist. Man also nicht mehr früh genug merkt, dass man dringend Flüssigkeit zu sich nehmen muss. Man kann sich daher nicht intensiv genug selber daran erinnern, dass man in der Hitze viel mehr trinken muss. Und man muss ältere Menschen vielleicht auch häufiger wiederholend darauf aufmerksam machen. Deshalb fordert zum Beispiel der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, Markus Gosch, dass in alle Schritte für die medizinische Versorgung Altersmedizinerinnen und Altersmediziner eingebunden werden müssen. Diese Gesellschaft hat am 1.7. eine Analyse des Erforderlichen veröffentlicht, die den Titel trägt »Hitzedom in Deutschland und wie gut wir darauf vorbereitet sind«. Und diese Studie ist unter diesem Titel im Internet auch aufzufinden. Eine ganz andere Folge des Alterns ist die Einsamkeit. Denn wie einsam sich ein Mensch fühlt, steht statistisch im Zusammenhang mit dem Alter, dem Einkommen und der Frage, wie man einem Beruf oder einer Beschäftigung nachgeht. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Alterssurveys, die das Deutsche Zentrum für Altersfragen im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zum Thema Einsamkeit vorgenommen hat. Dieser deutsche Alterssurvey ist eine repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung von Personen in der zweiten Lebenshälfte ab 40 Jahren. Im Rahmen der Studie werden seit beinahe 3 Jahrzehnten Menschen auf ihrem Weg ins höhere und hohe Alter regelmäßig befragt. Die Ergebnisse zeigen, etwa jede 11. befragte Person ab 43 Jahren fühlt sich sehr einsam. Was für die Senioren und Seniorinnen allerdings ein Plus ist, die ab 76-Jährigen fühlen sich durchschnittlich nämlich weniger einsam als die Gruppe der 43- bis 55-Jährigen. Man mutmaßt, dass das daran liegt, dass die Einsamkeit eben neben dem Alter auch vom Einkommen und vom Erwerbsstatus abhängt. Personen, die als armutsgefährdet gelten, fühlen sich einsamer als Personen mit mittleren und höheren Einkommen. Ebenso deutlich sind die Unterschiede beim Erwerbsstatus. Erwerbstätige fühlen sich weniger einsam als Nichterwerbstätige, allerdings nur im Erwerbsalter von 43 bis 65 Jahren. Ab 66 Jahren, also dem üblichen Ruhestandsalter, gibt es keine signifikanten Unterschiede mehr im Einsamkeitsempfinden zwischen Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, und denen, die es nicht tun. Wer nicht erwerbstätig ist, verliert ja oft nicht nur Einkommen, sondern auch soziale Kontakte, Alltagsstruktur und das Gefühl, gebraucht zu werden. Dann kann zu Rückzug, Schamgefühlen und in der Folge auch zu Einsamkeit geführt werden. Bei Personen ab 66 Jahren besteht ein solches Stigma nicht mehr. Das persönliche Netzwerk, etwa aus gleichaltrigen Freundinnen und Freunden, kann den Wegfall des Kontakts zu Kollegen und Kolleginnen kompensieren. Wiederum einen ganz anderen Zusammenhang ergibt die Betrachtung des Alterns nicht nur des gesamten Menschen, sondern seiner Organe. Man kann zum Beispiel anhand von Messwerten im Blut sehen, dass die Organe in unserem Körper unterschiedlich schnell altern. Ein Forschungsteam von der Stanford University hatte das biologische Alter von Gehirn, Muskeln, Herz, Lunge, Arterien, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Immunsystem, Darm und Fettgewebe anhand von Indikatoren im Blutplasma von 40.000 Menschen analysiert und verfolgt, wie sich die Gesundheit der Menschen im Verlauf von 17 Jahren entwickelte. Laut den in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichten Ergebnissen beeinflusst unter anderem der Lebensstil die unterschiedlich schnelle Alterung diverser Organe. Es fanden sich sowohl Teilnehmer, bei denen bestimmte Organe deutlich langsamer als im Durchschnitt alterten, als auch sogenannte extrem alternde Personen, bei denen eines oder sogar mehrere Organe offenbar rapide abbauten. Ein laut Proteinprofil vorzeitig gealtertes Herz sagte beispielsweise ein gesteigertes Risiko von Vorhofflimmern oder Herzinsuffizienz voraus. Ein biologisch altes Gehirn, eine stark erhöhte Gefahr, später an Alzheimer zu erkranken. Es fanden sich zahlreiche statistische Zusammenhänge von biologischem Organalter und Lebensstilfaktoren, von Sport über Ernährung bis hin zur Einnahme von Vitamin C. Auffallend ist, dass auch ein statistischer Zusammenhang zwischen einem biologisch jung gebliebenen Gehirn einerseits und dem typischen Proteinprofil eines wesentlich jüngeren Menschen besteht, der von der Anzahl der Jahre her eigentlich älter ist. Wer also ein sehr jung gebliebenes Gehirn oder Immunsystem besitzt, hatte danach prinzipiell gute Chancen, besonders lange zu leben. Ob diese Feststellungen mehr als nur statistische Feststellungen sind, oder ob sie tatsächlich auch einen ursächlichen Zusammenhang belegen, muss erst weitere Forschung ergeben. Was das Gehirn anlangt, tritt Rauchen und Alkoholkonsum besonders häufig mit einem vorzeitig gealterten Gehirn auf. während intensive körperliche Aktivität besonders häufig mit einem jung gebliebenen Gehirn auftritt. Insoweit finden wir also auch hier wieder den Befund, dass es jedenfalls nicht schaden kann, nicht zu rauchen und keinen Alkohol zu trinken, auch wenn man damit, soweit wir bisher wissen, noch keine Gewähr für ein längeres Leben haben. Und wenn wir schon beim jungen und beim alten Gehirn sind, lohnt ein Blick in neuere Forschungen zur Nutzung von Smartphones und sozialen Medien. Über sie ist im Spektrum der Wissenschaft vom 28. Juli berichtet worden. Derzeit beraten Fachleute im Auftrag der Bundesregierung ja darüber, ob soziale Medien für Jugendliche verboten werden sollten. Genannt wird immer mal wieder eine Grenze von 16 Jahren. Die Sorge ist, Instagram und TikTok schaden ihrer psychischen Gesundheit. Tatsächlich zeigen Studien bei Jugendlichen negative Effekte. Aber ich will hier ja über ältere Menschen sprechen. Und auch für Erwachsene zeichnen einige Forscher ein düsteres Bild. Manche sprechen gar von digitaler Demenz. Hinter dem Schlagwort steckt die Hypothese, dass geistig schneller abbaut, wer ständig vor dem Bildschirm hängt. Zwei Neuropsychologen aus den USA wollten nun wissen, ob das stimmt. In einer riesigen Meta-Analyse, also in einer Zusammenfassung von vielen anderen Forschungen, fassten sie die Untersuchungsdaten von mehr als 400.000 Personen zusammen. Die damit erfassten Teilnehmer waren im Schnitt fast 69 Jahre alt. Das Ergebnis, veröffentlicht in Nature Human Behavior, lautet nun allerdings ganz anders, als die Annahme besagt. Wer Computer, Internet oder Smartphone häufiger benutzte, hatte ein um rund 50% geringeres Risiko für kognitive Beeinträchtigungen. Der positive Effekt war sogar größer als der von bildschirmfreien Beschäftigungen wie Kartenspielen, Kreuzworträtseln oder Lesen, minus 31%, oder Sport, minus 35%. Und er hatte auch Bestand, wenn die Forscher andere Faktoren berücksichtigten, die positiv auf die geistige Fitness wirken, wie Bildung, Beruf, Einkommen oder körperliche Gesundheit. Die Schlussfolgerung der beiden Forscher, Bench und Scullin heißen sie, war wie folgt. Der positive Effekt könne nicht einfach dadurch zustande kommen, dass Menschen mit höherer Bildung und höherem Einkommen häufiger Smartphones benutzen, die ohnehin ja oft kognitiv stärker sind. Dieses Ergebnis betrifft in Deutschland einen mittlerweile sehr großen Anteil dieser Seniorinnen und Senioren. Inzwischen besitzen 83% der Menschen über 60 Jahre in Deutschland ein Smartphone. Vor 4 Jahren, 2021, waren das erst 72%. Überhaupt nicht im Internet unterwegs sind nur noch 13% dieser Altersgruppe. Und für Menschen zwischen 60 und 70 ist das Smartphone inzwischen das Mediengerät, auf das sie am wenigsten verzichten wollen. Damit hat es den Fernseher überholt. Im Netz nutzen die Älteren vor allem Suchmaschinen, E-Mails und Messenger-Dienste. 25% sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Der selbst 71-jährige Psychologe Hans-Werner Wahl, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, sagt dazu, ich zitiere ihn, digitale Medien sind für ältere Menschen kognitiv anregend. Das zeigen viele Studien. Zitat Ende. Und weiter meint er, die Technik könne für Erfolgserlebnisse sorgen, nach dem Motto, das bekomme ich noch hin. Das könne Selbstvertrauen vermitteln und wieder zu einer Öffnung in die Gesellschaft ermutigen. Woran es liegt, dass Smartphones geistig fit halten, können die Autoren der Studie noch nicht sicher sagen. Sie haben dazu mehrere Vermutungen. Es könnte zum Beispiel daran liegen, dass der Umgang mit den Geräten und den Apps darauf knifflig ist, also ein gutes Training für das Gehirn. Außerdem macht die Technik es leichter, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Auch das ist gut für die geistige Beweglichkeit. Und schließlich kann es helfen, manche Aufgaben aufs Handy auszulagern und so den Kopf frei zu haben für anderes. Es könnte natürlich aber auch andersherum sein. Wer geistig fitter ist, beschäftigt sich eher mit neuer Technik. Um etwas mehr über Ursache und Wirkung herauszufinden, haben einige Studien Testpersonen über längere Zeit begleitet. Und wer am Anfang häufiger Internet, Computer oder Smartphone nutzte, war mehrere Jahre später kognitiv leistungsfähiger. Das deutet zumindest darauf hin, dass digitale Medien tatsächlich zur geistigen Fitness beitragen. Womöglich könnten sie sogar noch mehr, die psychische Gesundheit von älteren Menschen verbessern. Das lässt eine in Hongkong erstellte Meta-Analyse mit immerhin fast 90.000 Teilnehmern aus 23 Ländern vermuten, ebenfalls veröffentlicht in Nature Human Behavior. Wer häufiger das Internet nutzte, der hatte weniger depressive Symptome, war zufriedener mit seinem Leben und gesünder. Die Effekte waren allerdings deutlich kleiner als bei der geistigen Fitness. Und wenn die Forscher Bildung, Einkommen, körperliche Gesundheit berücksichtigten, waren die Zusammenhänge in der Hälfte der Länder nicht mehr signifikant. Es könnte also bloßer Zufall sein. Interessant an dieser Studie ist aber noch etwas anderes. Die Wissenschaftler aus Hongkong fanden keine negativen Effekte, allerdings nur bei Älteren. Ganz anders als Untersuchungen mit Jugendlichen. Junge Menschen, die öfter das Smartphone oder Social Media nutzten, hatten laut Studien im Schnitt etwas häufiger Symptome von Depressionen, Ängsten oder Essstörungen. Das wirft die Frage auf, ob das Smartphone also auf Junge und Ältere unterschiedlich wirkt. Und wenn ja, warum das so ist. Dass es diesen Unterschied wohl tatsächlich gibt, darauf deuten andere Untersuchungen hin. An der Fachhochschule Kempten untersucht Florian Fischer, wie sich die Digitalisierung nutzen lässt, um die Gesundheit älterer Menschen zu verbessern. Und er sagt, dass Jüngere und Ältere die digitale Technik ganz unterschiedlich nutzten. Ich zitiere ihn: Junge Menschen leben ganz selbstverständlich in der digitalen Welt. Es ist das Medium, in dem sie sich bewegen. Ältere dagegen nutzen die Technik eher bewusst als Werkzeug für bestimmte Zwecke. Zitat Ende. Vor allem aber unterschieden sich jüngere und ältere Nutzer in zwei zentralen Punkten, sagt Florian Fischer. Ich zitiere ihn noch einmal: Ältere Menschen reflektieren aufgrund ihrer Lebenserfahrung eher, was sie im Netz sehen und tun. Und sie haben oft ein stabileres soziales Netzwerk außerhalb des Internets. Zitat Ende. Diese Unterschiede könnten dazu führen, dass das Smartphone für ältere Menschen eher positive Effekte hat, für jüngere aber nicht.